Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Dass sich eine Gesellschaft kollektiv in Pausenmodus begibt, so wie das gerade geschieht, das ist wohl ziemlich beispiellos. Und welche Auswirkungen das hat auf die Gesellschaft, das bleibt trotz aller Prognosefähigkeiten eine unbeantwortete Frage. Was man aber schon spüren kann, in unruhigen Zeiten, die kollektiv unruhig zu Hause verbracht werden, gibt es eine Sehnsucht nach Sinnstiftung. Das klassische Betätigungsfeld der Religionen eigentlich. Welche Orientierung geben Religionsgemeinschaften, Kirchen in orientierungslosen Zeiten? Darüber spreche ich mit Friedrich Wilhelm Graf, evangelischer, systematischer Theologe aus München. Und in München erreiche ich ihn jetzt auch am Telefon. Herr Graf, hallo, ich grüße Sie.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Herr Graf, ich habe gestern im Internet den Satz gelesen, auf Englisch, ich übersetze den jetzt mal frei. Die Wissenschaft ist gerade schwer beschäftigt, damit Covid-19 zu bekämpfen. Und wenn sie gewonnen hat, dann kommt die Religion dazu, um den Ruhm dafür Gott zuzuschustern. Herr Graf, ist Naturwissenschaft die Religion der Stunde und sind Virologen ihre Priester?
Nein, also wir haben in der Tat im Moment die Situation, dass die Wissenschaft das erste Wort hat und ganz wichtige Funktionen im Hinblick auf politische Beratung erfüllt und so weiter. Und die Kirchen tun gut daran, diesen Primat der Wissenschaft zu akzeptieren. Aber es wäre ein ganz mieses Spiel, dann hinterher sozusagen irgendwelche transzendenten Mächte dafür in Anspruch zu nehmen, dass man mit einer Krise konstruktiv umgegangen ist.
Das tut die Theologie ja auch nicht, das tun auch die Kirchen nicht oder das werden sie voraussichtlich nicht tun. Aber was können Kirchen auch jetzt schon beitragen? Was kann die Theologie liefern und zwar mehr als Durchhalteparolen?
Es geht nicht um Durchhalteparolen, sondern es geht mir erst darum, den Ernst der Lage angemessen zu kommunizieren. Es hat in den letzten Wochen immer wieder Versuche gegeben, die Situation schön zu reden. Und wenn man Grundeinsichten religiöser Kommunikation ernst nimmt, muss man sagen, man muss sich der Härte der Situation stellen, man muss sich dem Herausfordernden der Lage stellen. Das ist mir erst geboten.
Und Sie sind jetzt als systematischer Theologe von Berufs her so eine Art Beobachter des Wirkens kirchlicher Gemeinschaft in der Gesellschaft. Und jetzt vor dem Hintergrund, was Sie gerade gesagt haben, wie schlagen sich die Kirchen da bislang?
Unterschiedlich. Man muss dann Ebenen differenzieren. Es gibt viele Kirchengemeinden, in denen sowohl die einfachen Leute, die einfachen Gemeindemitglieder, als auch die Pfarrer Hervorragendes tun. Also ich kenne aus München Kirchengemeinden, da haben die Pfarrer angefangen, jeden Tag einen Podcast zu bespielen, einen YouTube-Channel einzurichten, in dem sie Worte zur Situation kommunizieren. Ich kenne Kirchengemeinden, in denen jüngere Mitglieder ältere Gemeindemitglieder anrufen, damit die nicht sozusagen in Isolation verharren. Und dann gibt es die andere Ebene, sag ich mal, den offiziellen Sprech von einflussreichen Kirchenvertretern. Und da hat man in den letzten Tagen ganz Unterschiedliches erleben können, auch zum Teil einfach nur Peinliches.
Werden Sie mal konkret, was kritisieren Sie?
Wenn gefragt, also wir haben jetzt beispielsweise eine Debatte über systemrelevante Berufe und wir haben alle erkannt, wie wichtig es ist, dass es Pfleger gibt, dass es kompetente Krankenschwestern gibt, dass es ein funktionierendes Medizinsystem mit kompetenten Mitarbeitern gibt. Und dann stellen wir fest, die sind alle sehr schlecht bezahlt. Also haben wir eine Debatte, dass die besser bezahlt werden müssen. Richtig. Dann stellt sich natürlich die Frage, haben die Kirchen dazu überhaupt was zu sagen? Denn es ist ja nicht so, dass Caritas und Diakonie in Hinblick auf gute Arbeitsbedingungen oder bessere Bezahlung eine Vorreiterrolle im Lande übernommen hätten. Das Gegenteil ist der Fall.
Das heißt, momentan, jetzt bezogen auf die Kirchengemeinschaften, funktioniert die Basis offenbar deutlich besser als die Spitze.
Das ist meine sehr subjektive Wahrnehmung, aber so habe ich es in den letzten Tagen erlebt.
Ich habe gesagt, Sie sind systematischer Theologe und Sie beziehen ja damit in Ihre Arbeit, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, in Ihrer Arbeit auch das Wechselspiel ein zwischen dem Glauben des Individuums und eben dem Zusammenwirken in der Gemeinschaft. Es gibt jetzt gerade keine physische Gemeinschaft, die gibt es eben nicht in den Kirchen. Wie sehr geraten Sie da wissenschaftlich, aber natürlich auch menschlich an Grenzen als Theologe?
Ja, was wir doch erleben ist, wenn wir jetzt verstärkt auf digitale Kommunikation setzen, und das passiert im Moment, dann gibt es neue Mechanismen von Exklusion und Inklusion, weil es auch viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die zu den digitalen Medien nicht den Zugang haben, der für die meisten Jüngeren in unserem Lande selbstverständlich ist. Darüber muss man nachdenken, was auch die Schattenseiten dieser Entwicklung sind.
Zum Beispiel? Was wären das?
Die beispielsweise, dass sich viele ältere Menschen, die nicht die entsprechenden technologischen Kompetenzen und Zugänge haben, jetzt abgehängt fühlen. Das ist eine ungute Entwicklung, weil wir ja gerade wissen, dass solche älteren Menschen besonders stark zu Risikogruppen gehören. Deshalb darüber nachdenken, was sozusagen die neuen Situationen sind. Solche fundamentalen Krisen machen ja auch Strukturen einer Gesellschaft transparent. Klassenstrukturen, Strukturen von Einschluss und Ausschluss und so weiter. Und genau das erleben wir im Moment.
Und genau das offenzulegen, zu benennen und auch Anregungen zu geben, wäre doch eigentlich die Aufgabe der Kirchengemeinschaften oder der Religionsgemeinschaften.
Das ist in der Tat eine wichtige Aufgabe der Religionsgemeinschaften, aber ich habe ja gesagt, sie werden dem in unterschiedlicher Art gerecht. Manche machen das sehr gut und andere haben möglicherweise die Herausforderung noch gar nicht ernst genommen.
Hm. Wenn es jetzt darum geht, wenn es digitale Angebote von Religionsgemeinschaften gibt, dass das nicht dasselbe ist, nicht annähernd dasselbe sein kann, wie natürlich jetzt ein Besuch im Gottesdienst. Das ist sicherlich allen klar. Ihr Kollege, Ihr Theologenkollege Jan-Heiner Tück aus Wien, der hat das sogar eher kritisiert, hat gesagt, man müsse jetzt vielleicht eher Wege finden, auch ja, mit seelischem Fasten sozusagen damit umzugehen. Wie finden Sie das?
Ja, also zunächst den Kollegen schätze ich sehr, aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir haben doch eine paradoxe Situation. Wir haben immer gelernt, dass Zuwendung zu einem anderen Menschen sich auch mit Körperlichkeit verbindet. In den Arm nehmen, die Hände drücken und so weiter. Und jetzt sind wir in einer Situation, in der wir Empathie und Anteilnahme nicht mehr durch körperliche Nähe, sondern gerade durch soziale Distanz bekunden müssen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das ist für die Kirchen auch was Fundamentales. Sie können keine geordneten Beerdigungen mehr durchführen, was aber für religiöse Kommunikation ganz fundamental ist. Deshalb hat die EKD, das finde ich was Positives, jetzt sich einfallen lassen, für diejenigen, die nicht an einer Beerdigung mehr teilnehmen dürfen, alternative digitale Angebote zu entwickeln. Wir stehen vor einer grundlegenden Herausforderung in der religiösen Kommunikation, weil alte Formen des Sich-Versammeln der Vergemeinschaftung im Moment nicht möglich sind.
Jetzt gerade in solchen Zeiten entsteht Orientierungslosigkeit, das habe ich schon gesagt. Das Ganze kann aber auch zu existenziellen Ängsten führen bei Menschen. Kann eine solche Krise eben auch, können existenzielle Ängste den Menschen am Glauben verzweifeln lassen oder ihn vielleicht sogar ganz anders zum Glauben finden lassen?
Also das kann man, glaube ich, nicht generell sagen, sondern das ist von Mensch zu Mensch, von Individuum zu Individuum wohl sehr unterschiedlich. Wenn wir über existenzielle Ängste reden, gilt die erste Botschaft, man darf solche Ängste nicht hinwegpalavern wollen. Man muss Angst ernst nehmen. Der protestantische Theologe Paul Tillich, einer der bedeutenden Theologen des letzten Jahrhunderts, der ins amerikanische Exil gegangen ist, der hat die Formel Mut zum Sein geprägt. Der hat gesagt, wir müssen Menschen gerade in ihrer Angst ermutigen, das Entscheidende zu sehen, aber das bedeutet zunächst, die Angst wirklich ernst nehmen.
Mhm. Kann einen die Angst oder die Not ins Gebet treiben, in die Meditation treiben?
Das mag bei vielen Menschen oder bei einigen Menschen der Fall sein. Ich glaube nicht, dass man das generalisieren kann. Also ich würde nicht sagen, Not lehrt beten und das gilt überhaupt. Aber das ist sicherlich so, dass sich jetzt viele Menschen danach fragen, was eigentlich Sinn ist, was im Moment passiert. Wir erleben ja alle, wie fragil die Grundlagen unseres Lebens, wie brüchig auch die Grundlagen unseres politischen Zusammenlebens, sozialen Zusammenlebens sind. Das ist eine alte religiöse Botschaft. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich leben lerne. Sicherlich ist das jetzt eine Zeit, in der man verstärkt mit solchen existenziellen Grundfragen konfrontiert ist.
Ein anderes Stichwort neben Sinn ist Solidarität. Wie lange wird Solidarität anhalten? Was glauben Sie?
Ja, Solidarität ist deshalb ein schwieriger Begriff, weil er immer auf bestimmte Gruppen bezogen ist. Wir tun uns sehr schwer damit, von einer weltweiten Solidarität zu sprechen, obwohl wir wissen, dass eine Pandemie wirklich alle derzeit lebenden Menschen betrifft. Wir tun uns schon schwer, Solidarität innerhalb der Europäischen Union effizient zu organisieren. Ich glaube, dass die Solidaritätsressourcen der bundesrepublikanischen Gesellschaft groß sind. Das hat sich auch in anderen europäischen Gesellschaften gezeigt, dass es dort viele Solidaritätsressourcen gibt. Aber auf eine Zeitschiene gesehen, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich kann nicht in die Zukunft schauen und wir wissen nicht, wie lange diese Ausnahmesituation dauern muss.
Das sagt Friedrich Wilhelm Graf, evangelischer Theologe aus München. Herr Graf, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich bedanke mich bei Ihnen.